Ich lese den Text, den ich gestern Abend auch schon mal gelesen habe, für die, die da waren, oder für alle, die neu dabei sind, dann aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 2 bis 18. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf allen seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ja, für all diejenigen, die gestern Abend nicht da gewesen sind, wiederhole ich noch einmal kurz die Gedanken, die wir uns gemacht haben zum Anfang des von mir gelesenen Textes. Also, es ist einfach festzustellen, um welches Thema sich hier dreht. Es geht um Anfechtung. Der Begriff wechselt im Laufe des Textes. Einmal spricht Jakobus von Anfechtung und dann spricht er von Versuchung. Wir könnten uns hier jetzt weiter Gedanken machen, haben das auch gestern ein Stück weit getan, dass manchmal darauf hingewiesen wird, das eine ist das, was von Gott kommt, und das soll uns positiv voranbringen, das andere ist das, was vom Teufel kommt, und das soll uns niedermachen und von Gott wegziehen. Faktisch ist allerdings in unserem Leben, erkennen wir nicht immer, ob das die schwierige Situation, in der wir drin sind, von Gott kommt oder vom Teufel kommt. Also das heißt, wir müssen gleich drin reagieren. Wir können nämlich von allem profitieren, auch in die Situation, in die der Teufel uns hineinbringt. Er versucht uns zwar von Gott wegzuziehen, wenn wir darin aber beständig sind, dann kann es unser Glaubensleben voranbringen. Und deshalb kommt Jakobus zu dieser eher ungewöhnlichen Aussage, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Weil normalerweise lösen die schweren Situationen in unserem Leben nicht automatisch Freude aus. Ich habe gestern auch darauf hingewiesen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum wir uns freuen sollen. Einen würde ich sagen, liegt daran, die Echtheit unseres Glaubens tritt zutage. Und letztendlich kommt es ja genau auf die an, auf das, was wir uns in die Tasche lügen, was wir uns vormachen oder sogar anderen vorspielen. Das wird sowieso früher oder später in sich zusammenbrechen. Also wir werden durch Anfechtung erfahren, wie es um unser Glaubensleben in Wirklichkeit bestellt ist. Und das ist die Voraussetzung für echtes Wachstum. Also daher ist Anfechtung gut. Anfechtung ist auch deshalb gut, weil sie uns meistens, wenn wir richtig darauf reagieren, in die Nähe Gottes treibt. Also wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann ist es bei uns allen als Menschen so, dass wir mehr die Nähe Gottes suchen und das ist ja wieder gut. Den meisten von uns, wenn es uns gut geht, Das heißt nicht, dass wir gleich unseren Glauben über Bord werfen. Aber dann ist eher die Gefahr, dass wir so, wir leben ein ganz normales, durchschnittliches Christenleben. In den Phasen, wo es uns schwer geht, suchen wir die Nähe Gottes und das ist gut für uns. Drittens habe ich einen Grund genannt, nicht nur, dass wir Gott suchen, sondern wenn wir auf Gott vertrauen in schwierigen Situationen, dann erleben wir auch häufig das Eingreifen Gottes und das stärkt unseren Glauben und stärkt den Glauben der Menschen um uns herum. Und das sind jetzt nur drei Gründe, die ich einmal versucht habe abzuleiten. Jakobus nennt die nicht im Detail. Er sagt nur, dass es für uns gut ist, wenn wir in Anfechtung kommen. Natürlich nur dann, wenn wir sie bestehen. Wir haben uns auch ein bisschen darüber Gedanken gemacht, was Anfechtungen denn überhaupt sind. Und da habe ich euch gesagt, Anfechtung, das ist all das, was uns von Gott wegziehen will. Und Anlass der Anfechtung kann alles sein. Alles von irgendeinem bösen Gedanken haut dem anderen eine runter. Das kann eine Anfechtung sein. Und manchmal begegnet man ja nervigen Menschen, wo einem das wirklich sehr nahe geht. Und man denkt, am besten würde man dem gerne eine runterhauen oder ihm etwas sagen oder sonst irgendwie etwas. Das kann sein, du wirst verleitet zu irgendeiner unmoralischen Tat. Ich habe gestern das Beispiel gesagt, da legt einer plötzlich 50.000 Euro auf den Tisch und sagt, wenn du das und das machst, dann bekommst du das Geld. Und dann ist die Versuchung da. Für manchen genügt auch schon weniger Geld. Nicht? Manche macht irgendwelchen Unsinn schon für 10 Euro. Aber der andere, der braucht ein bisschen mehr. Also, aber das kann eine Versuchung sein, das kann eine Anfechtung sein. Aber ich habe gesagt, selbst Dinge, die wir für fromm halten, können Anfechtung sein, wenn sie uns nämlich dazu treiben, andere Dinge, die hier dran wären, zu vernachlässigen. Das ist ja auch das Thema des Jakobusbriefs etwas später. Wir werden noch zu der Stelle kommen, wo er dann sagt, da kommt ein Bruder an deine Tür und sagt, mich hungert und mir geht es schlecht. Und dann sagst du, sei gesegnet, geh hinweg. Und ich könnte es noch ausdeuten und sagen, ich brauche jetzt gerade noch mein Bibellesen. Nicht? Also du verhungerst zwar, aber deine Sache. Und da muss man sagen, dann ist das auch Anfechtung. Denn Bibel lesen kann Anfechtung sein, wenn du es nämlich tust aus der falschen Motivation, zum falschen Zeitpunkt oder wenn du andere Dinge in deinem Leben vernachlässigst. Also ich glaube, den meisten von euch wird das Bibellesen nicht die gar zu große Anfechtung sein, wäre mal meine Vermutung. Ich vermute, dass die meisten von euch das nicht den ganzen Tag tun und deshalb viele andere vernachlässigen. Euch müsst ihr dann vielleicht eher ermutigen, lest mehr drin. Ich wollte das an dem Beispiel nur sagen, nicht, dass ihr euch hinterher frommer fühlt. Nein, ich lese gar nicht in der Bibel, ich habe gar keine Versuchung da. Nein. Dann ist das gerade deine Versuchung, nämlich dass du da nicht drin liest, nicht? Und der Teufel dich durch irgendetwas anderes ablenken will. Was echt, da ist ein spannender Film. Oder da wäre es nochmal nett, irgendwo spazieren zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Das ist auch alles nicht automatisch schlecht, aber wenn es dich abhält von der Nähe zu Gott, ist auch das Versuchung. Also Versuchung im Leben kann alles sein. Selbst das fromme Gebet. Denken wir an den Pharisäer, der im Tempel steht, Jesus erwähnt das ja, und dem dann betet er, gut, dass ich nicht so bin wie der da. Dann ist das auch eine Versuchung, denn das ist Sünde, das wird uns ja deutlich von Jesus gesagt. Selbst Gebete und Bibellesen können Versuchung sein, wenn wir es nicht mit dem Geist Gottes tun, wenn wir es nicht an der Stelle tun, wo Gott uns herausfordern will und gebrauchen will. Also, Anfechtung begegnet uns, sie will uns von Gott wegziehen und dazu kann alles gebraucht werden, überhaupt in unserem Leben, was uns von dem abhält, was Gott in diesem Moment von uns will. Also es kann sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist es auch so, ist das Bibellesen gut und richtig. Aber wenn du jetzt etwas anderes tun solltest, meinetwegen eben zur Arbeit gehen oder zur Schule, könnten jetzt manche der Schüler hier sagen, die nicht gern zur Schule gehen, ich lese einfach nur noch in der Bibel. Und dann, wenn der Lehrer kommt, dann hast du Englisch gelernt. Nein, ich habe in der Bibel gelesen. Und dann kann er ja nichts mehr sagen, ist ja fromm. Ne? Nein, wenn deine Verpflichtung ist, deine Vokabeln zu lernen, dann musst du auch deine Vokabeln lernen. Dann wäre ja vielleicht mal eine Alternative, sagst du, dann liest du in der Bibel da, wo du sonst einen Film hättest schauen wollen. Das wäre auch eine Variante. Ne? Kannst du deine Vokabeln lernen und auch noch Bibel lesen? Aber dann würde manchmal sagen, nee, also Film sehen, das ist so wichtig, nee, das kann ich ja nicht fallen lassen. Ja, dann ist das gerade deine Anfechtung, in der du drin bist. Also, Anfechtung kommt und sie kommt für jeden Christen, solange wir hier auf der Erde sind. Und die Anfechtung, die schüttelt uns unserem Glaubensleben durch. Da werden wir an Grenzen geführt, da merken wir, wo wir schwach sind. Aber Jakobus sagt uns, das ist gut und wir brauchen diese Phasen. Und er erzählt dann auch noch auf, weil das, wenn wir darin bestehen, dann bewirkt das Ausharren. Und das Ausharren bewirkt, steht da, ein vollkommenes Werk, damit wir vollkommen und vollständig werden. Das heißt, das Übungsprogramm, das geistliche Übungsprogramm, was wir hier auf der Erde durchlaufen, geht nicht ohne Anfechtung. Also diese Anfechtung braucht es immer wieder. Sie prüft die Echtheit unseres Glaubens, sie treibt uns zu Gott und wir erleben besondere Dinge mit Gott, wo er eingreift, die wir ohne diese Anfechtung nicht erfahren würden. Und dann habe ich euch auch schon darauf hingewiesen, dann wird erwähnt, wenn jemand mit Anfechtung nicht zurechtkommt, und wir alle haben auch mal Schwierigkeiten mit Anfechtung, dann sollen wir Gott um Weisheit bitten, richtig damit umzugehen. Und da steht hier, wenn es jemanden von euch unter Weisheit mangelt, und hier ist hier nicht die Weisheit gemeint, wie führe ich meinen Beruf oder sonst etwas, sondern hier ist gemeint, die Weisheit mit Anfechtung umzugehen, um die geht es. Und wenn es da jemanden an Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, und er ist gerne bereit, jedem zu geben, der das will und der ihn darum bittet. Und hier ist dann die große Herausforderung für uns, wenn wir an Anfechtung sind, vielfach tendieren wir als Menschen dazu, das mit eigenen Mitteln zu bewältigen. Also selbst Wege zu finden, wie wir mit Anfechtung fertig werden. Und das ist auch nicht grundsätzlich schlecht. Aber es genügt in den meisten Fällen nicht. Weil wir werden damit eben nur menschliche Ziele erreichen. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, was Gott damit gesetzt hat, dann sind wir auf die Weisheit von Gott angewiesen. Und weil wir die nicht automatisch immer in vollkommener Weise haben, deshalb müssen wir ihn immer wieder darum bitten. Und gerade dieses Bitten zeigt ja auch deutlich, in welcher Stellung wir zu Gott sind. Das zeigt uns deutlich, wo wir Grenzen sind, wo wir von Gott abhängig sind, ihn brauchen. Und das ist so ein pädagogisches Ziel, was Gott damit hat, dass wir ihn darum bitten sollen. Und dann steht hier, dann ist er auch bereit, uns zu geben. Dieser Hinweis, der nachher kommt, der etwas bittet, der soll es auch mit Überzeugung bitten und nicht wie hin und her getrieben in Unsicherheit, das ist hier bei Jakobus lediglich auf die Bitte nach Weisheit bezogen, nicht auf irgendetwas. Weil manche Christen deuten das auch darauf hin, jetzt muss ich bitten, dass ich gesund werde. Man nennt das in manchen christlichen Kreisen proklamieren. Und da muss ich sagen, ich bin schon gesund und ich glaube ganz fest, dass ich vollkommen gesund bin. Das steht hier nicht. Hier geht es um Anfechtung und hier geht es um Weisheit zu bekommen. Hier geht es nicht darum, dass ich in irgendwelchen anderen Sachen mal unsicher sein kann, ist es der Wille Gottes. Aber die Weisheit von Gott zu bekommen, da muss ich gar nicht lange diskutieren. Das ist Wille Gottes, das steht hier. Ob du gesund wirst, das weißt du nicht, ob das der Wille Gottes ist. Das kann ganz unterschiedlich sein. Mir ist kein Vers in der Bibel bekannt, der sagt, der Wille Gottes ist, dass Christen immer gesund sind. Ist mir nicht bekannt. Sondern wenn, manchmal will Gott ja gerade durch schwierige Sachen was erreichen in deinem Leben. Aber es gibt keinen Vers, der sagt, Gott will nicht, dass du weise wirst. Gott will nicht, dass du göttliche Weisheit bekommst. Das will er. Und wenn du davon überzeugt bist, dann kannst du auch mit Überzeugung bitten, Gott, gib mir die Weisheit und danke, dass du es mir geben willst, vorausgesetzt, du bist auch bereit, dich auf diese Weisheit einzulassen. Das ist ja häufig der Knackpunkt. Ich habe das gestern auch genannt. Viele von uns sympathisieren immer etwas mit der Sünde, die uns versuchen will. Und dann natürlich ist das keine ehrliche Bitte. So sagen, Gott, gib mir die Weisheit, aber vorher weiß ich schon, aber ich will gar nicht tun, was die Weisheit Gottes mir sagt. Dann wird Gott ja auch keine geben. Wofür? Das ist ja das, was Jesus sagt, das Perlen werfen vor die Säue. Wofür braucht man das? Warum soll Gott dir Weisheit geben, wenn du eigentlich schon weißt, worum es geht, aber du es gar nicht tun willst? Im Grunde genommen ist diese Bitte eher, also lass mich doch gern die Sünde tun, aber dass nichts Negatives dabei rauskommt. Ja, und das passiert bei Gott eben nicht. Sondern entweder gibt er dir die Weisheit einzusehen und auch die Kraft, die Sünde und die Versuchung zu bewältigen, worin es auch immer liegt. Und das hat er versprochen. Dafür braucht es aber zumindest auch diesen ehrlichen Willen, es nicht zu tun. Und das ist manchmal so dieses Hin und Her, woran wir da leiden. Und da sagt er ja, dann kannst du nicht erwarten, dass Gott dir Weisheit gibt, wenn du nicht mal bereit bist, das zu tun, was er dir schon gezeigt hat und dazu Ja zu sagen. Also die Frage ist immer, und die haben wir auch beim ersten Vers des Jakobusbriefs schon besprochen, bist du überhaupt bereit, deine Stellung zu Gott realistisch einzuschätzen, dass du nämlich Sklave Gottes bist, wenn du Christ bist? Das hört sich vielleicht nicht gut an, aber die Alternative ist nur entweder Sklave der Sünde und des Teufels oder die Sklave Gottes. Und da würde ich sagen, allemal besser Sklave Gottes. Gott ist ein besserer Sklavenhalter als der Teufel. Ich drücke das etwas mal provokativ aus, aber es geht eben nicht darum, ich führe mein glückliches Leben, ich tue, was ich will und Gott segnet noch ein bisschen dazu. Das ist nicht Christenleben, sondern Christenleben heißt es, du unterstellst dich ganz Gott und du sagst ehrlich, ich will das tun, was du willst. Und wenn du das tust, dann zeigt dir Gott auch, was er will. Das ist aber nicht immer das, was du jetzt für besonders cool oder angesagt oder lustig oder sonst etwas hältst. Manchmal ist es das auch, aber eben nicht per se und immer. Und nur wenn du bereit bist, dich auch Gott zu unterstellen, dann wird er dir diese Weisheit geben und die Sache sieht klar aus. Das ist das, was wir gestern schon mal angeschaut haben. Das war jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Wir gehen weiter in Vers 9 und den folgenden. Und hier nennt Jakobus zwei Versuchungen als Beispiele, mit denen wir als Menschen häufiger zu tun haben können. Und diese Beispiele treffen jetzt alle von euch, weil ihr gehört entweder zu einer Gruppe oder zu anderen. Also, wenn ich raten darf, ihr gehört wahrscheinlich alle zu anderen. Jetzt fragt ihr, ja, gut, welche ist denn dann die eine und welches ist die andere? Ja, kommen wir mal zuerst zu der, von der ihr wahrscheinlich seltener betroffen seid. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Also der Bruder, der niedrig gestellt ist, ich möchte es jetzt nicht mal so flapsig sagen, aber der in der Gesellschaft nichts gilt. Der Bettler ist, der arm ist, dem es schlecht geht. Und Jakobus beschreibt das ja hier im Zusammenhang mit Anfechtung. Es geht ja immer noch um Anfechtung. Und da sagt er, das kann eben uns als Menschen zur Anfechtung dienen. Und jetzt könnten wir die Frage stellen, ja warum? Also dir geht es schlecht, du hast kein Geld und du bist vielleicht auch noch arbeitslos und sonst irgendetwas. Also wieso kann das zu einer Anfechtung werden? Das ist jetzt mal keine rhetorische Frage, sondern eine ehrliche. Und einige von euch können sich vielleicht da hineinversetzen. Und dann möchte ich doch gerade mal ein paar Rückmeldungen bekommen von euch. Warum könnte es, wenn du niedrig gestellt bist, du bist ein, der keinen Job hat oder einen ganzen Loser-Job oder sonst irgendetwas. Und warum kann das manchmal zur Anfechtung werden? Und das ist ja ernsthaft. Also Jakobus sagt das nicht einfach so. Es wird in vielen Fällen zur Anfechtung führen. Warum? Ja, zum Beispiel, genau. Wir beginnen zu murren und sagen, hey Gott, warum geht's mir denn so schlecht? Und du denkst ja gar nicht an mich und du meinst es gar nicht gut mit mir. Das kann ein Grund sein. Warum kann das noch zur Anfechtung werden? Genau, wir zweifeln an Gottes Liebe. Da kommen wir im weiteren Verlauf des Textes noch drauf. Da steht, jede gute Gabe kommt von Gott. Und wir denken, das ist doch gar keine gute Gabe. Weshalb kann das noch zur Versuchung werden? Genau, Neid, Eifersucht, all diese Sachen. Dass ich immer nur schaue, der hat aber so viel. Und je nachdem, wie ich gestrickt bin, entweder fange ich nur an zu schimpfen oder ich gehe auch mal hin und zersteche dem die Reifen durch. Ah, wenn der so ein tolles Auto hat, soll er doch mal sehen, was er davon hat. Oder, ne? Ja, müsst ihr nachher mal auf dem Parkplatz bei euren Autos gucken. Ne? Beim, je nachdem, wie ihr da gestrickt seid, nicht? Der eine redet nur davon, der andere wird dann zum Revolutionär. Und in der Geschichte ist ja ganz häufig schon passiert, dass gerade deshalb ist Mord und Revolution und Lüge und Betrug ausgelöst werden, weil jemand niedrig gestellt ist und eben das als Anfechtung sieht. Aber die Reaktion ist nicht, Nähe bei Gott zu suchen oder gar Dankbarkeit oder so etwas, sondern ich nehme die Sache selbst in die Hand und dann ist fast immer Sünde damit verbunden. Und einige Beispiele haben wir jetzt genannt. Also es ist, glaube ich, verständlich, wenn es uns schlecht geht, in irgendeiner Hinsicht, hier in materieller, dann ist das häufig ein Anlass zur Versuchung. Und Jakobus sagt dann interessanterweise, der niedrig gestellte Bruder soll sich seiner Erhöhung rühmen. Das ist sein Rezept. Also jetzt geht es dir ganz schlecht, du hast wirklich nur, was du brauchst. Und jetzt sagt er nicht nur, jetzt mäkel mal nicht so rum, sondern sei ruhig, sondern rühme dich deiner Erhöhung. Rühme dich für das, was du alles geschenkt bekommen hast, wie gut es dir geht. Das ist ja das, was ich gestern gesagt habe, dass wir in der Bibel ganz häufig diese asymmetrische Reaktion finden. Das Normale auf der Welt, jeder Mensch, der normal tickt, wenn es dem schlecht geht, der fängt an, sich zu beschweren. Also das ist wie blöd und wie schlecht und besonders, wenn es den anderen Leuten ums Herum gut geht. Also wenn wir in der Umgebung sind, wo es allen schlecht geht, ja, dann ist es meistens auch nicht so ganz stark mit dem Mäkeln, aber wenn es den anderen besser geht als uns, dann ist uns das angeboren. Und das, was die Bibel uns hier zeigt, was wir aber nur geistlich bewirken können, das ist diese asymmetrische. Also nicht mir geht es schlecht, ich fange an zu schimpfen, sondern mir geht es schlecht und ich fange an zu danken. Nicht als eine Art Gehirnwäsche. Das gibt es ja auch bei Psychologen. Nicht? Manchmal wird dann empfohlen, so positives Denken. Also was heißt, du schaust in den Spiegel und du siehst, du siehst gar nicht so hübsch aus heute. Dann stellst du dich vor den Spiegel und sagst, ich bin hübsch, ich bin schön, ich bin toll. Und irgendwann, dann glaubst du es auch, dann gehst du draußen hin, nur es glauben nicht mehr alle anderen. Ne? Aber dann gehst du da draußen spazieren und sagst, ey, ich bin schön, will schön. Der andere denkt mir, hey, was ist mit dem los? Ne? So, oder mit der. Und Und also das meine ich damit nicht. Damit ist nicht gemeint, ich steigere mich in eine Illusion hinein, dieses Erhöhen. Ich soll mich meine Erhöhen holen. Sondern auch der, dem es dreckig geht, der soll auf das schauen, was ihm Gott beschenkt und dafür dankbar sein. Das hütet ihn nämlich vor Neid, das hütet ihn vor Eifersucht, das hütet ihn vor Gewalttat, das hütet ihn vor schlechten Gedanken Gott gegenüber. Und zwar egal, ob sich was verändert an der Situation. Damit wird ja nicht gesagt, sobald er sich seiner Erhöhung rühmt, wird er plötzlich reich. Das steht da nicht. Sondern der bleibt möglicherweise so, aber sein Denken verändert sich, weil er einen anderen Teil der Realität wieder vor Augen geführt bekommt, der da ist, den er aber vergessen hat, nicht berücksichtigt hat. Er hat sich nur konzentriert auf dieses, ich bin ja niedrig, ich gelte ja nichts in der Gesellschaft. Und jetzt könnt ihr mir sicherlich auch sagen, wessen kann sich ein solcher Mensch denn rühmen? Also wenn hier steht, der soll sich seiner Erhöhung rühmen, wessen könnte der sich denn rühmen? Jetzt haben wir einen, der ist in der Gesellschaft schlecht gestellt, hat eine niedrige Position. Vielleicht ist hier tatsächlich jetzt ein Sklave, nicht nur ein Sklave Gottes, sondern damals ein realer Sklave. Heute vielleicht ein Arbeitssklave, nicht? Irgendeiner Firma, so, die dich da auspresst und irgendwo bist du da in einem schlechten Job und geht's dir ganz schlecht und was weiß ich und du kannst gerade so überleben und verdienst wirklich nicht mal viel. Warum kann der sich denn noch rühmen? Bitte? Zum Beispiel. Und das klingt ja jetzt erstmal so richtig fromm wie die Kinderstundenantwort. Und das ist es ja auch. Aber es ist nicht desto trotz auch wahr. Das heißt, wir sollen die andere Perspektive bekommen. Ich bin eben nicht nur der Loser, auch wenn alle mich dafür halten, sondern natürlich, wenn ich faul bin, dann ist es vielleicht, sollte ich ein bisschen mehr arbeiten. Aber ich habe jetzt alles gegeben, ich habe alles probiert und es klappt trotzdem nicht. Und dann kann ich sagen, ja, aber ich gehöre zu Gott und damit gehöre ich zur Ewigkeit. Da ist meine Seligkeit im Himmel vorbereitet. Gott ist bei mir. Solche Sachen. Was noch? Worüber kann er sich noch rühmen? Ja, das Ansehen des Menschen ist bei Gott, wir finden das ja auch, Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern sieht das Herz an. Und ich hoffe ja auch, dass es in vielen Gemeinden so ist. Jakobus geht später nochmal darauf ein, dass es eben nicht in vielen Gemeinden so ist oder häufig nicht dieser Fall ist, aber es sollte so sein. Und dann könnte man sagen, ja eben da, wo es drauf ankommt, bei den Geschwistern in der Gemeinde, da zählt das jetzt nicht. Wie groß mein Auto ist, wie groß mein Haus ist, wie viel ich auf dem Konto habe, spielt dabei keine große Rolle. Das ist auch ein Zeichen, da kann man sagen, Gott loben. Was noch? Auch das, genau. Und jetzt können wir die ganzen Sachen ausheben, mit meiner Sünde vergeben und ich habe ewiges Leben bekommen und so weiter und so weiter. Und das sind jetzt all die geistlichen Sachen. Aber ich glaube, wir können uns auch konzentrieren darauf, was Gott uns denn sonst noch geschenkt hat, also wo wir uns unsere Erhöhung rühmen können. Also das Geistliche ist ganz klar, haben wir genannt, soll auch da sein, da sollen wir Gott dankbar sein, nicht nur auf das irdisch-materielle sehen. Aber jetzt jemanden, dem es einigermaßen schlecht geht, gibt es denn da noch was anderes? Bitte? Genau, wenn sie da ist, nicht, dann könnten wir für Gesundheit. Und wenn jemand arm ist, heißt nicht automatisch, dass er krank ist. Also das ist, es gibt auch reiche Kranke und es gibt arme Gesunde und es gibt arme Kranke und es gibt reiche. Aber wenn wir das geschenkt haben, dann auch das. Klar. Denn hier steht doch am Ende des Textes, den ich vorgelesen habe, denkt an Gott, der Geber jeder guter Gabe ist. Das ist ja das, was hier in dem Zusammenhang drin steht. Das heißt, alles, was wir Gutes im Leben empfangen, das sollten wir sehen, dafür nicht blind sein. Häufig kann die Gefahr bestehen, weil es mir in bestimmten Lebensbereichen schlecht geht, dann sehe ich nur noch diese Sache und alles andere sehe ich nicht mehr. Und das ist Undankbarkeit gegen Gott, das blockiert mich auch in meinem geistlichen Leben, das wird zur Anfechtung. Und das Rezept dagegen ist nicht, dass diese Sache, an der wir leiden, wegerklärt wird, die ist ja häufig real, sondern dass wir den Blick auch auf andere Sachen richten, wo Gott mit uns am Arbeiten ist. Und meistens ist es nicht jeder Bereich, wo wir gerade sehen, dass alles nur schlecht läuft. Also der eine sagt, ich habe gar keine Freunde, bin ganz alleine, gar keine Freunde. Und das kann sein. Aber dieses Freunde haben oder nicht, ist nicht das ganze Leben, das ist ein Teil. Der eine sagt vielleicht, ich leide gerade daran, dass ich krank bin. Ja, das ist dann wirklich ein Leiden. Und Gott hat nicht versprochen, dass das immer weggeht. Aber das sind noch andere Bereiche des Lebens, die spielen auch eine Rolle. Der eine sagt, ich bin jetzt arbeitslos oder ich habe wenig Geld. Oder meine Bildung ist schlecht. Oder was weiß ich, meine Ehe ist schlecht. Oder mit meinen Kindern habe ich gerade Stress. Und das kann auch wirklich so sein. Wir wollen das ja nicht wegerklären. Wir wollen ja irreal sein. Aber das ist nicht dein ganzes Leben. Und hier soll darauf geachtet werden, Gott mutet dir in bestimmten Situationen auch einmal schwieriges Leben zu. Hier im materiellen Bereich oder der niedrig gestellte Bruder gesellschaftlich. Aber das ist nicht dein Ganzes. Schau auf all die anderen Bereiche, in denen Gott dich beschenkt, geistlich sowieso. Aber auch bei dem, was sichtbar ist, was du in deinem Leben erfährst. Und das bewahrt dich vor, in der Versuchung reinzufallen. Weil hier darum geht es ja. Die Armut oder die Niedrigstellung kann zur Versuchung werden. Und ständig denke ich nur daran, warum geht es mir so schlecht und warum ist Gott lässt das zu und die anderen sind so böse und was weiß ich. Und das macht dein ganzes geistliches Leben kaputt. Und dann heißt es eben Anfechtung nicht bestanden. Wenn du allerdings jetzt deinen Blick nicht nur auf das richtest, was schiefläuft, wo es wirklich Probleme gibt, die sich vielleicht auch nicht kurz ändern, dann kann es sein, dann dient die Anfechtung dafür, dass du darin von profitierst, dass deine Beziehung zu Gott gestärkt wird und dass du sagst, obwohl es mir jetzt finanziell schlecht geht, trotzdem, Halleluja, danke Gott, dass du mir das und das und das geschenkt hast und dass du da bist und dass ich zu dir sprechen kann und dann das ganze Geistliche noch mehr Sünden vergeben und so weiter, aber vielleicht mir einen lieben Ehepartner gegeben hast. Oder dass vielleicht, wenn du dich über ein Kind ärgerst, oder mit einem anderen Kind, oder das ist so toll und das freut mich gerade. Oder dass du sagst, ach, heute ist ja ein sonniger Tag und den hast du mir auch geschenkt. Oder keine Ahnung was. Wenn wir die Augen dafür offen haben, ist das, glaube ich, gut. Aber ich habe ja den Eindruck, dass wir meistens eher zu den anderen gehören. Habe ich ja gesagt. Nicht? Zu denen, wo wir stehen. Der Reiche dagegen rühmt sich seiner Niedrigkeit. Das ist wieder dieses Asymmetrische. Wenn du heute irgendeine Zeitung aufschlägst oder in irgendein elektronisches Medium reingehst, Fernsehen, dann würde jeder sagen, hey, das ist doch vollkommen blöd. Wenn du reich bist, wieso sollst du dich an deiner Niedrigkeit rühmen? Da wird doch gezeigt, wie die Reichen dieser Welt protzen und prunken mit dem, was sie haben. Noch eine größere Villa, noch eine größere Yacht, noch ein Privatflugzeug. Und alle Menschen denken, das ist das Erstrebenswerte, das ist das Tolle, das will ich doch auch. Ja, aber genau das ist die Versuchung, in der diese Leute liegen. Die Versuchung, das zum Eigentlichen des Lebens zu erklären. Das ist das eigentliche Ziel. Und wenn ich das habe, bin ich glücklich. Und da spricht Jesus ganz deutlich vom betrügerischen Reichtum. Und ihr alle werdet das, wenn ihr zurückschaut, hoffentlich mit Ja bejahen können. Ich kann das. Also in der ganzen Zeit der ersten Jahre unserer Ehe, wir haben gerade so, na heute würde man sagen, am Existenzminimum gelebt. Das heißt, wir hatten keine staatliche Unterstützung, ich hatte so ein paar Jobs, wir haben gerade davon unsere Miete bezahlen können und das in einer sehr einfachen Wohnung, kann ich euch sagen, da gab es kein warmes Wasser darin, da gab es kein Badezimmer darin, da gab es nicht mal eine Toilette in der Wohnung, es gab auch keine Heizung in der Wohnung. Ja, ich meine, ich will das jetzt einfach nur sagen, und wir haben aber die Miete bezahlen können, nicht? Für Schweizer Verhältnisse sehr, sehr günstig, wir haben auch noch zu essen gehabt, aber einfach, nicht? Auto gab es natürlich auch nicht und so. Das heißt aber, ich will jetzt nicht euer Mitleid haben, sondern ich will sagen, und wir haben trotzdem glücklich gelebt. Jetzt habe ich viel mehr. Also wahrscheinlich noch weit weniger als viele von euch, aber ich habe viel mehr. Und das heißt nicht, dass automatisch mit dem Steigen meines Besitzes oder meines Einkommens auch meine Glücklichkeit gewachsen ist. Und das ist genau, was Jakobus uns hier vor Augen führen will, was nämlich die Versuchung sein kann. Es gab da Untersuchungen, die fand ich faszinierend, habe sie gelesen, ich glaube schon 2 Jahre her, war eine Untersuchung, wann sind die Menschen am glücklichsten? Natürlich wurde die Untersuchung angestellt in den USA, nicht? Da wird ja alles über solche Sachen untersucht. Also da wurde dann irgendwie festgestellt, bei, ich meine, das sei so $60,000 im Jahr Verdienst. Dann sind die Leute am glücklichsten. Also dann kann ich sagen, ich habe noch Glückssteigerungsmöglichkeiten. Ne? Also noch bin ich da nicht angelangt. Also ich könnte tatsächlich noch glücklicher werden mit etwas mehr. Aber was sie gesagt haben, ist dann, wenn die Leute darüber hinaus haben, werden sie wieder unglücklicher. Und da hat man die Leute selbst befragt, also nicht nur von außen. Warum? Dann kommt plötzlich die Angst, wie könnte das Geld verloren gehen? Dann ist die Angst, habe ich jetzt noch echte Freunde oder wollen die nur bei mir sein, weil sie bei mir abkassieren oder so. Das heißt, da kommen ganz neue Ängste und Unglücklichkeiten. Man freut sich plötzlich nicht mehr auf das tolle Essen, was man jeden Tag hat, was man sonst für toll hielt. Also das heißt, der Glück nimmt wieder ab, wenn man einen bestimmten Reichtumsteuer überschritten hat. Und vorher meinen diese Leute zumindest, steige sie noch an. Das zeigt uns so ein bisschen, warum Jakobus das hier nennt. Reichtum macht dich letztendlich nicht glücklich. Er kann dir falsche Selbstsicherheit geben. Er kann dich hochmütig machen und so weiter und so weiter. Und das tut es ganz häufig auch. Und manchmal ist es so, mit dem Geld so wie mit dem Salzwasser trinken. Nicht? Umso mehr du trinkst, umso durstiger wirst du und meinst, du brauchst noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ganz Absurde ist ja, da gibt es ja gar richtig superreich. Die haben ja so viel, wie ich es mir gar nicht vorstellen kann. Also ich kann mir die Zahlen vorstellen, aber nicht das Geld wirklich zu haben. Irgendwo habe ich da jetzt gestern oder vorgestern gelesen, Wirtschaftsteil der Zeitung, einer der Gründer von Google, nicht? Also einer der Gründer von Google, dessen Vermögen wird zwischenzeitlich etwa auf $18 Milliarden geschätzt. 18 Milliarden. Also denkt mal, eine Milliarde sind 1000 Millionen. Also eine Million wäre für mich ja schon viel. Aber 1000 mal eine Million. Und das noch mal 18. Also das heißt, er könnte uns alle zu Millionären machen und er würde das praktisch gar nicht merken. Ja. Ja, wirklich, ne? Also, ja, ich meine, was sind für den 200 Millionen? Das sind die Zinsen, die er in einem Jahr kassiert, ne? Das ist nichts. Also jetzt stell dir vor, da ist so jemand und trotzdem diese Leute gieren nach noch mehr. Ich will jetzt noch 20 Millionen und Milliarden, 20 Milliarden und ich will 50 Milliarden, so, also immer mehr. Und die können das Geld, egal was sie kaufen, nie in ihrem Leben ausgeben. Ich meine, dann kaufst du eine neue Villa, ja, dann kosten die vielleicht 10 Millionen. Ja, und dann wartest du einen Monat, dann hast du das durch Zinsen schon wieder rein, ne, das Geld. Und dann kaufst du dir noch eine Villa, nochmal 10 Millionen. Und dann kaufst du noch einen Porsche, aber der kostet ja gar nicht so viel. Da musst du noch was Größeres kaufen, ja, Sonderanfertigung und so. Ne. Auto für eine Million. Musst dir schon lange suchen, dass du eins findest für eine Million. Ne. Aber was ich damit sagen will, ist nur, auch Reichtum, nicht nur macht nicht glücklich, sondern auch Reichtum ist eine Verführung. Reichtum ist eine Versuchung, in die wir hineinkommen können. Und ich glaube, dass wir alle in der Gefahr der Versuchung des Reichtums hier schon drin sind. Das fängt nämlich nicht erst bei einer Milliarde an, sondern es fängt wahrscheinlich auch alle in unserem Einkommensbereich an. Und das gilt ja gerade uns ehrlich zu überprüfen. Wenn ihr eine Statistik des Welteinkommens lest, gerade neulich habe ich noch mit jemandem gesprochen, unsere Tochter war in Kenia gewesen zum Missionseinsatz und da habe ich dann so gefragt, ja, da hat eine Frau dann für das Team gekocht und so, ja, was verdient die denn dann so? Ja, so, ich meine, sie hätte am Tag 2 bis 3 Euro verdient zum Kochen. 2 bis 3 Euro. Das ist ja nicht nur Stundenlohn, sondern das ist jetzt für, was weiß ich, 5, 6 Stunden. Seid ihr bereit, für 1 Euro pro Stunde zu arbeiten? Es gibt Länder, es gibt Bereiche in Indien, wo die Leute am Tag 1 Euro verdienen. Ich frage mich überhaupt, wie die davon leben können. Und jetzt sagen natürlich viele, ja, das ist ja alles viel billiger. Ja, dann geht mal nach Indien oder Kenia und ihr werdet merken, die Sachen sind alle gar nicht viel billiger. Ja, die leben eben nur von dem, was man hier nicht mehr essen würde. Ja, dann werden halt Runkelrüben gegessen. Oder dann wird halt Getreide gegessen, was so unrein ist, dass wir es hier den Schweinen verfüttern. Klar, dann kannst du das kaufen, das ist auch günstiger. Aber wenn du diese Nahrungsmittel haben willst wie hier, dann bezahlst du in vielen dieser Länder genauso viel dafür. Und damit will ich nur sagen, wir gehören zu den Reichen. Die meisten von uns haben doch ein Auto, oder? Viele von uns haben sogar ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung oder so etwas. Viele von uns können sich einen Urlaub leisten, zum Beispiel in der Bibelschule Brake. Ne? Ich meine, den bekommst du ja leider auch nicht nur für 1 Euro. Also wenn es nach mir ginge, ich würde sagen, kommt alle gratis her zum Freizeit in Brake. Aber da merkt ihr auch schon, aus diesem Grund hat man mich nicht zum Geschäftsführer gemacht. Ja, ne? Aber der materielle Besitz, der ist für uns alle auch eine Versuchung, weil er Verantwortung mit sich bringt. Weil es schnell dazu führen kann, dass wir unzufrieden sind, dass wir Sachen für selbstverständlich nehmen, wo Gott uns beschenkt hat. Und das ist Versuchung. Und deshalb sagt uns hier der Jakobus so ziemlich brutal mal auf den Kopf zu und sagt, hey du Reicher, also hier wir alle, hey du Reicher, dein ganzes Leben, dein ganzes Reichtum, der ist so wie bei einer Sommerblume und in Israel ist ja häufiger so heiß wie heute. Und da kann es sein, da kommt, ist noch ein bisschen Regen gewesen. Also ich habe das selbst gesehen in der Wüste. Also in der Wüste fällt ein bisschen Regen, 1, 2 Tage später sprost da was empor und dann genügt manchmal ein heißer Tag und das ist trocken. Und dann ist da nichts mehr von da, von der Schönheit der Blume. Und dann hat man sie damals in Israel entweder stehen lassen oder wenn man es braucht, das Feuer, zack, und in den Ofen rein, weg. Und diese Kurzfristigkeit der Schönheit, des Genusses, die will uns Jakobus vor Augen führen und sagen, bilde dir nicht zu viel ein auf alles, was du besitzt und hast. Du meinst vielleicht, das sei alles so sicher und ewig. In Wirklichkeit ist alles so sehr und schnell vergänglich wie das Gras auf dem Feld, wie die Blume, die da wächst. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die heute in dem Umfeld, in dem wir leben, uns selten wirklich in Erinnerung gerufen wird. Weil die meisten Menschen drängen den Tod und die Endlichkeit des Lebens ganz weit von sich. Das gibt es nicht, das ist immer ganz weit. Und egal, wenn du 50 bist, ist es ganz weit, wenn 60 bist du ganz weit, mit 70 ganz weit, mit 80 ganz weit. Wobei wir realistisch sagen müssen, in der Bibel steht schon, das Leben ist 70, wenn es hochkommt 80, und dann ist Ende. Und hier wird uns ganz deutlich gesagt, dein Leben ist endlich und von all dem, was du hast, das zerrinnt dann unter den Fingern, also alles weg, davon bleibt gar nichts übrig. Wenn du nach 100 Jahren, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, irgendetwas wiedersuchen willst von dem, was du heute hast und besitzt und bist, kann ich dir ziemlich die Garantie geben, da wird gar nichts übrig sein. Von all deinem Reichtum, egal wie viel du hast. Die Villa, die du baust, meinst du, dass die in 100 Jahren noch steht? wie alt sind denn eure Häuser, in denen ihr wohnt? Ja gut, ich wohne in einem, das ist übrigens schon älter als 100 Jahre, zugegeben. Ne? Aber die meisten Häuser, wer will denn noch in 100 Jahren in solch einem Haus leben? Da gibt es so ganz andere Technik und Mode und was weiß ich und alles gestrichen. Die werden abgerissen, platt gemacht, was Neues gebaut. Und ich meine, ich will euch jetzt mal so richtig in Depressionen treiben. Ne? Also so, dass ihr hinterher rausgeht und sagt, ich armer Kerl und ja, ich besitze was und das ist alles nichts und so und... Ja, weil das braucht es manchmal so als Alternative zu dem, was uns alles versprochen wird, wie wichtig und toll das ist. Und Gott will uns ja durch Jakobus den Blick gerade rücken. Lass dich nicht versuchen, lass dich nicht anfechten dadurch, sondern wenn du reich bist, dann rühme dich deiner Niedrigkeit. Wieder asymmetrisch, ganz anders als die Welt um uns herum das tut. Wenn du reich bist, dann werde dir umso deutlicher, ich bin ja nichts vor Gott, ich kann auch nichts vor Gott und alles ist nur Geschenk und das jetzt nicht nur als Floskel, sondern als wirkliche Überzeugung. Und wenn du das immer wieder betest und sagst und dir das bewusst bist, dann kann der Reichtum dir kaum was anhaben. Dann kann der Reichtum dir nichts Großes machen, weil dann ist die Gefahr der Einbildung und das jetzt nur noch mehr gieren, die ist ganz gering. Hingegen, wenn du nur auf den Reichtum schaust, den du schon erworben hast oder den du noch zu erwerben hoffst, dann kann es ein großes Problem werden. Also hier zwei Versuchungen, in denen wir drin stehen, beispielhaft für viele andere. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Kurz zusammengefasst, in Versuchung, beständig zu sein, gibt auch noch Lohn bei Gott. Und hier will Jakobus unsere Motivation noch erhöhen, auch dabei zu bleiben. Also nicht nur zu sagen, ich bin vielleicht irgendwie gerade gerettet oder so, sondern halte daran fest, bestehe die Versuchung, denn es gibt Lohn bei Gott dafür. Es lohnt sich, das zu machen. Nicht nur, dass du hier auf der Erde profitierst, weil dein Glaubensleben wächst, sondern Gott vergisst das auch nicht, er wird dich belohnen. Und jetzt kommt noch so ein Punkt, jetzt könnten wir sagen, nachdem Jakobus so ein Loblied auf die Versuchung gesungen hat, können wir sagen, Halleluja, das ist alles super, das ist ja ganz toll und dann könnten wir den Eindruck haben, das käme immer von Gott. Und hier wird deutlich gesagt, diese Versuchung kommt häufig nicht von Gott, sondern sie kommt vom Teufel oder wie hier steht, von uns selbst. Warum? Weil Gott niemanden versucht, mit der Absicht etwas kaputt zu machen. Aber Gott lässt das manchmal zu, dass der Teufel das tut, wie bei Hiob. Weil Hiob ist ja nicht Gott, der das auslöst, aber Gott lässt es zu. Und am Ende dient es ja auch dazu, dass die Vertrauen des Hiob noch stabiler ist, dass er bis heute für uns ein Vorbild ist. Aber es ist nicht Gott, der das macht, sondern es ist eher, der es zulässt. Jetzt können wir sagen, naja, Haarspalterei, hier auf der Erde sehen wir den Unterschied ja nicht, und das stimmt. Das wird auch nicht gesagt, damit wir bei jeder Versuchung sagen, komm, die kommt von da und von da und von da, sondern die soll nur, deshalb steht hier herin, damit wir nicht anfangen, Gott Vorwürfe zu machen und sagen, hey, du bist doch dafür verantwortlich, dass ich gesündigt habe, denn du hast mir doch die Versuchung gegeben. Das sollen wir nicht tun, sondern will gesagt wird, ja, die Versuchung kann gute Ziele haben, weil Gott sie gebrauchen kann, aber letztendlich kommt die Versuchung aus dir selbst heraus. Also versuch jetzt nicht, Gott zu entschuldigen. Manche Leute versuchen das auch noch mit der Prädestination zusammenzubringen. Ne? Also Gott hat alles vorhergesehen und bestimmt, also wenn ich sündige, hat er es auch bestimmt und deshalb muss ich ja sündigen. Ja, nein, so ist das nicht. Sondern die Anfechtung und auch die Sünde steht ja ziemlich deutlich heraus, kommt aus deiner eigenen Begierde. Die kommt von uns, nicht von Gott. Aber Gott lässt sie zu. Und wenn du mit der Weisheit Gottes, die wir erbitten können, dagegen vorgehst, dann kannst du bestehen, kannst sagen Nein dazu und kannst wir hier beispielhaft weggehen, gerade dieses Asymmetrische. Du bist arm und du dankst Gott für deine Reichsein. Du bist reich und du dankst Gott, dass du niedrig und arm bist. So kann man diese bekämpfen und manche andere auch. Wir dürfen uns halt nur nicht auf die Versprechen einlassen, die der Teufel verbindet mit dieser Versuchung. Denn der Teufel versucht immer, seitdem er die Menschen kennt, und das ist ja schon ein paar Jahre her, seitdem versucht er, die Menschen vor Augen zu malen, Sünde und falsches Handeln ist ganz attraktiv und toll. Das könnt ihr durchlesen bei der ersten Versuchung, die wir kennen, nämlich von Eva im Paradies. Da ist ja so, sie sieht die Frucht des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen, da wird richtig beschrieben. Und sie sah, wie es gut war, von der Frucht zu essen und wie schön sie anzuschauen war und wie sie klug machen könnte. Das ist dieselbe Strategie, die der Teufel bis heute benutzt oder die unser eigenes Fleisch benutzt. Unser Fleisch, also unser Ich, unser Begehren, unser Bedürfnis, will uns sagen, es ist doch viel cooler, diese Sünde, viel cooler, nicht so zu leben, wie Gott das eigentlich will. Und zwar in jedem Bereich. Was weiß ich, hier, wenn du mit Gott lebst, dann ist das doch so öde und so langweilig. Das versucht unser Fleisch immer zu sagen und der Teufel auch zu sagen. Und zig Leute, Jugendliche wie Erwachsene, deshalb fallen sie in Sünde und nehmen Abschied vom Glauben, weil sie dem Teufel glauben. Und alle diese Leute, 100%, also kein einziger bleibt da übrig, wird am Ende sagen müssen, das hat es nicht gebracht. Nur manchmal ist dann zu spät. Manchmal ist es zu spät, weil dein Leben so kaputt ist dann, dass du eben nicht mehr äußerlich zurückkehrst. Ja, Gott kann immer noch vergeben, aber dann ist dein Leben in Schutt und Asche. Alles vorbei. Es gibt keinen, der einen Weg nimmt auf Dauer ohne Gott und der am Ende sagen kann, das hat sich wirklich gelohnt. Zwischendurch schon. Klar, dann nimmst du vielleicht deinen Schulkollegen, der sagt so richtig toll, sich mal zu betrinken am Wochenende der Party. Und dann gehst du da hin und dann merkst du plötzlich, alle haben dich gewarnt und es ist wirklich cool. Das war wirklich toll, plötzlich, du bist viel lockerer, du gehst plötzlich als Junge auf die Mädchen zu, wo du vorher Hemmungen gehabt hast und die anderen sind auch alle locker und die lachen andauernd, die wissen zwar selbst nicht, worüber sie lachen, ne? Aber sie lachen dann und dann sagt einer, Mond, jetzt sagt einer Sonne, ich meine, so ist das ja, denn wenn du besoffen bist, dann denkst du ja nicht mehr klar und irgendwann merkst du es nicht mal, weil du so viel Gehirnzellen versoffen hast, dass du dann auch gar nicht mehr merkst, ne? Wie es die Realität aussieht. Ja klar, das wirkt erstmal cool, aber mach das ein paar Jahre lang. Am Ende ist kein einziger, der wirklich sagen kann, das hat sich gelohnt, das ist cool, das ist toll. Keiner. Und das ist genau das, was Jakobus uns hier auch sagt. Wenn wir bestehen, dann ja, dann kommt was Positives bei raus. Der Teufel hingegen will uns vor Augen gaukeln, dass das, was uns versucht, gut sei und schön sei. Und jetzt sind wir natürlich an verschiedenen Stellen versuchbar. Der eine vielleicht über das oberflächliche Party machen. Der andere, es kann auch die Intellektualität eine Versuchung sein. Plötzlich, das ist ja bei vielen Gebildeten so, irgendwann sind sie so gebildet, dass sie meinen, sie brauchen Gott nicht mehr. Es gibt ja einige Leute wie den Richard Dawkins, der sogar die These aufstellt, naja, eigentlich, wenn du richtig klug bist und intelligent bist, dann glaubst du nicht an Gott. Glauben an Gott ist für die Dummen. Haben ja auch schon mehrere Leute im Internet geschrieben. Die haben gesagt, ja, sieht man mal hier wieder, wie blöd und dumm sie sind. Das ist, der Glaube ist halt nur für die Dummen. So. Und ob das nun stimmt oder nicht, ich glaube es nicht. Die Bibel sagt es übrigens auch nicht. Ich glaube, man kann hochintelligent sein und trotzdem an Gott glauben und fest davon überzeugt sein, weil das eben für manche so ein Problem ist. Bin ich gerade dabei, so eine Sammelbiografie zu schreiben, dauert noch ein bisschen, bis sie fertig ist, von drei ganz bedeutenden Naturwissenschaftlern, die gleichzeitig überzeugt als Christen auftraten. Einmal Isaac Newton, gilt als der wichtigste Physiker überhaupt aller Zeiten. Und dann Blaise Pascal, Erfinder der ersten Rechenmaschine, des Luftdrucks und so weiter und so weiter. Und dann Leibniz, als deutschen Forscher, der als Entwickler des binären Systems, also 0 und 1 für Grundlage des Computers gilt, der die Rechenzeichen geteilt und mal erfunden hat, der die Integralrechnung, Differentialrechnung erfunden hat und also etwas. Also ganz bedeutende Leute, nicht nur irgendwelche kleinen Lichter. Und alle, die haben ganz, ganz deutlich gesagt, ich glaube an Gott und die Bibel ist wahr. Und noch viel mehr, haben die ja gesagt. Und das finde ich eigentlich eine ermutigende Sache, ist eben nicht so. Aber für manche Intelligente oder Halbintelligente oder sonst etwas, kann ihr Intellekt eine Versuchung zu Gott sein. Und für andere kann eben das endlose Jobben, Workaholics, eine Versuchung sein und so weiter. Also es können ganz unterschiedliche Sachen sein, aber im Grunde genommen steht dahinter unser Fleisch, das uns wegzieht, was uns kaputt macht. Am Ende wird ganz deutlich, wenn du nicht so lebst, wie Gott es sagt, dann kann der Teufel dir noch so sehr versprechen. Du wirst berühmt, du wirst anerkannt, du wirst glücklich und so weiter. Du wirst nicht glücklich, anerkannt und zufrieden und so weiter. Nur das müssen wir eben erkennen. Der Teufel nutzt immer wieder dieselbe Gelegenheit. Oder denken wir bei David auf dem Dach, ne, wo er plötzlich die Bathseba sieht. Und dann sagt ihm sein Gefühl, oh, das wäre toll, mit dieser Frau zusammenzuschlafen. Und dann denkt er nur an das, wie toll das alles wäre. Und dann tut er das. Und sobald er es getan hat, merkt er, ganz anders gelaufen, als ich mir das gedacht habe. Und jetzt ist die auch noch schwanger. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich löse die Sache einfach. Ich bringe den Mann um. Kann ich sogar noch heiraten. Ne, und so weiter. Er verstrickt sich immer weiter in Sünde. Und am Ende, natürlich ist er damit nicht glücklich. Und Gott zeigt ihm das ja zum Glück auch noch rechtzeitig. Wenn wir meinen, dass das, was der Teufel oder unsere Lust uns sagen will, dass es gut ist, kurzfristig ja, auf Dauer nie. Wir werden versucht von unserem eigenen Fleisch, steht hier, von unserer Begierde. Und die Begierde folgt dann die Sünde. Also das heißt, erst hast du die Begierde, oh, ich will das tun. Du stellst dir vor, wie toll das ist, das zu machen. Und dann tust du es und dann ist die Sünde da. Und hier steht, die Sünde führt immer zum Tod. Und hier ist nicht der irdische Tod in erster Linie mit gemeint, der kommt manchmal auch, gerade aufgrund von den Sünden, aber da ist der geistliche Tod mit gemeint. Das heißt, wenn du ständig in diesem Verstrickten drin bist, immer nur nach der Sünde dich orientierst, immer nur nach dem, was das Fleisch sagt, dann ist ganz eindeutig, am Ende wird der ewige Tod stehen. Und hier auf der Erde häufig auch schon leiden. Und dem wird gegenübergestellt, irrt euch nicht, Jede gute Gabe, die kommt von Gott und ist Geschenk Gottes. Das soll uns auch wieder zurechtrücken. Wenn euch etwas Gutes passiert, dann schreibt es nicht auf eure eigenen Fahnen. Viele Leute tun das. Läuft was schlecht? Gott, du bist schuld. Warum hast du das zugelassen? Passiert was Gutes? Ach, das hast du aber gut gemacht. Und das geht so nicht. Nein, es ist häufig eben gerade umgekehrt. Wir sind meistens verantwortlich für das, was schief geht. Oder der Teufel. Und für das, was gut in unserem Leben läuft, das ist ein Geschenk Gottes. Hier wird dann auch noch gesagt, jedes Geschenk, was von oben herabkommt, vom Vater der Lichter, was damit gemeint? Ja, die Lichter, das sind die Lichter am Firmament. Gestern war ein sternklarer Himmel, da konntet ihr sehen, viele Sterne am Himmel und dann natürlich jetzt Sonne und Mond. Und da steht, Gott ist der Vater dieser Lichter, er steht doch darüber, er hat das Ganze initiiert. Ohne ihn gäbe es das alles nicht, wir könnten gar nicht leben. Denn ihr wisst, im Weltraum ist es zig Grad unter Null. Hätten wir keine Sonne hier, würden wir gar nicht leben können. Also Gott ist der, der es gibt, der uns die Grundvoraussetzungen schafft, dass wir leben können. Wir lesen ja in der Bibel, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und genau so ist es. Also von Gott kommt das alles. Er ist Vater des Lichts. Und diese Lichter, die wir auf der Erde haben, die können auch mal weggehen. Die Sonne ist in der Nacht weg, dann ist es dunkel. Aber da steht bei Gott, da ist keine Veränderung noch Schatten infolge von Wechsel. Der Mond wechselt. Mal sehen wir ihn ganz, mal halb, mal gar nicht. Und die Sonne sehen wir auch nur eben am Tag und nicht in der Nacht. Aber Gott, der darüber steht, der das alles gemacht hat, der ist immer da und immer gleich. Da gibt es keinen Wechsel wie bei den Sternen, die wir ja gar nicht beeinflussen können, aber von denen wir profitieren. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also selbst unser Leben verdanken wir diesem Gott. Und das sollten wir immer daran denken, nicht aus dem Bewusstsein streichen. Das ist kein Zufall, dass wir geboren sind. Das liegt auch nicht daran, dass unsere Eltern gerade Lust gehabt haben, ein Kind zu bekommen, sondern letztendlich ist es Gott, der das gebraucht und gewollt hat. Und wir sind dann Erstlinge seiner Geschöpfe, das sollen wir sein. Er hat uns geschaffen und dann hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, das heißt jetzt als Christen gezeugt, als Christen gemacht und das mit dem Ziel, dass wir für ihn leben. Also das Ziel der Errettung ist nicht in erster Linie, dass du in den Himmel kommst, sondern das Ziel der Errettung ist, dass du für ihn lebst, dass du Gott verherrlichst. Hier auf der Erde und in der Ewigkeit. Denn auch in der Ewigkeit wird es ja nicht so sein, dass Gott als Kellner herumgeht und sieht, dass es uns gut geht. Sondern in Ewigkeit wird es so sein, Gott soll gelobt werden, er soll verherrlicht werden. Und das ist eben hier auch das Ziel ist, dass wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Und Erstlinge, ja, das war ja im Alten Testament ein Terminus technicus, das meinte die Erstlinge, die geopfert worden sind für Gott, um Gott zu verherrlichen. Das Erste, was vom Acker gekommen ist, das erste Tier, was geboren ist und so weiter. Also das heißt hier, du bist gerettet, nicht nur damit es dir gut geht, das ist ein Nebeneffekt, sondern du bist gerettet, damit du Gott verherrlichst. So wie die Erstlinge das im Alten Testament getan haben, die da geopfert worden sind. Tja, eigentlich hatte ich ja vor, euch jetzt auch noch den letzten Abschnitt bis Kapitel 2 vorzulesen und auszulegen, aber ich vermute, dass angesichts der Witterungsverhältnisse eure Konzentration dann darunter leiden könnte. Deshalb lasse ich es vielleicht bei diesem Gedanken, der ja auch durchaus wichtig genug ist, um ihn in Erinnerung behalten zu können. Versuchung, Anfechtung. Jeder Christ wird damit zu tun haben. Anfechtung und Versuchung erleben wir als schlimme Sachen, als was uns durchschüttelt, was uns Schwierigkeiten bereitet. Trotzdem sollen wir Gott dankbar dafür sein, weil wenn wir sie richtig im Sinne Gottes bestehen, mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit, dann dient sie, dass unser Glaubensleben wächst. Und das ist das Ziel, was Gott damit hat. Wenn wir diesen Übungsprozess bestehen, dann steht hier sogar am Ende, sind wir vollständig so, wie Gott es eigentlich will. Wenn wir es alleine nicht schaffen, und das tun wir alle nicht, dann sollen wir Gott um Weisheit bitten. Weisheit richtig in der Versuchung zu reagieren, also zu sehen, wie können wir sie umgehen? Wie können wir dieses Versprechen des Teufels enttarnen? Wie können wir Situationen entgehen, in denen wir immer wieder in Versuchung kommen? Weil häufig sind ja immer wieder Sachen, die uns dann Schwierigkeiten machen. Und wo kann uns Gott da helfen, dass wir das nicht tun? Und dann sollen wir Gott darum bitten. Mit der vollen Überzeugung, dass Gott uns das einmal gibt, aber auch mit der Überzeugung, ich will tun, was Gott mir sagt. Also ich will mich auch darauf einlassen. Eine Versuchung oder zwei, die häufig in unserem Leben eine Rolle spielen können, die hier exemplarisch genannt werden, sind Armut oder irgendein Mangel, den wir leiden, oder Reichtum bzw. Überfluss, von dem wir uns freuen. Beides kann Versuchung sein. Und Jakobus rät uns gerade asymmetrisch, das heißt nicht so, wie man normal denkt, ich freue mich über den Reichtum und ich bin sauer über die Armut, sondern genau umgekehrt. Ich freue mich darüber, dass ich nichts habe und ich bin skeptisch und arm, weil ich nicht reich bin. Daran sollen wir denken und Gottes geistlicher Umgang mit Anfechtung ist manchmal genau entgegengesetzt, wie wir es vom Fleisch aus tun würden. Also da sollen wir richtig drauf einsteigen. dann ist es so, wir sollen die Anfechtung nicht nur besiegen, weil wir hier auf der Erde davon profitieren, unser geistliches Leben wächst, sondern weil wir von Gott in der Ewigkeit belohnt werden für die bestandene Versuchung. Wenn wir versucht werden, dann sollten wir nicht auf den Trichter kommen zu sagen, Gott, das ist ja deine Schuld, ich konnte es ja gar nicht. Oder du wolltest ja sogar noch, dass ich sündige. Das ist vollkommen daneben. Gott lässt Versuchung zu. Sie kann uns dienen, wenn wir auf die Weisheit Gottes bauen. Wenn wir es nicht tun, werden wir darunter Schaden nehmen. Aber der Ursprung dieser Versuchung und Versuchbarkeit liegt in unserem Fleisch, unseren Begierden, unserem irdischen Leben und Denken und was weiß ich alles. Das kommt nicht von Gott. Und wenn du dich darauf einlässt, mit einer Sünde zu sympathisieren, also du drehst dich immer wieder darüber, du überlegst, sollte ich nicht vielleicht doch, mit der Zeit wird dein Verstand immer gute Gründe finden, es doch zu tun und es auch zu wollen. Sondern das, was du tun musst, wenn Versuchung kommt, sag gleich am Anfang, nein, damit will ich nichts zu tun haben. Manchmal hilft sogar innerlich zu sagen, nein, Teufel, verschwinde, ich will nicht. Das hat Jesus ja auch getan. Als Jesus versucht worden ist in der Wüste, was hat er gemacht? Hat er lange mit dem Teufel diskutiert. Er hat gesagt, naja gut, also ich bete dich an, aber ich knie mich nicht nieder. Das könnte man ja so diskutieren. Das hat er gar nicht getan. Sondern ein Bibelvers und dann hat er dem Teufel den Mund gestopft. Und genauso müsst ihr auch damit umgehen, wenn Anfechtung kommt und ihr lasst euch mit eurem Fleisch auf lange Diskussionen ein, dann habt ihr schon halb verloren. Das ist das genau, was Eva getan hat. Eva hätte einfach zur Schlange sagen müssen, du Lügnerin, das stimmt ja alles gar nicht, hau ab. Und genauso müssen wir das auch tun. Also nicht die Situation suchen, in der wir Versuchung kommen. Und wenn die Versuchung kommt, keine lange Diskussion. Denn wenn du es tust, steht hier ganz klar drin. Wenn du dich auf die Begierde einlässt, also dir schon ausmalst, oh, wie ist es, dann ist die Sünde schon fast getan. Und wenn du die Sünde getan hast, ist der Lohn der Sünde der Tod. Und darauf sollten wir uns nicht einlassen. Deshalb von vornherein, wenn ihr in Versuchung seid, möglichst schnell Nein zu sagen. Und, so. Und bei vielen Sachen, wir wissen ja, was falsch und richtig ist. Gerade bei den Sünden, die wir immer wieder tun. Da wisst ihr doch lange, was falsch und richtig ist. Also nicht drauf einlassen. Sobald du es tust, hast du fast keine Chance mehr. Dann als letztes wird ja noch gesagt, auf der anderen Seite sollten wir daran denken, Gott beschenkt dich reich. Er hat dich beschenkt, er wird es auch in der Zukunft tun. Und letztendlich alles, was in deinem Leben gut läuft, gelingt, das kommt von Gott, der dir die Kraft gibt, die Gesundheit gibt, die Menschen in deiner Umgebung gibt, die Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte. Denk daran. Und er hat dich gerettet durch sein Wort. Nicht nur einfach so, sondern damit du ihn hier auf der Erde und in der Ewigkeit verherrlichst, damit du ein Erstling seiner Geschöpfe bist, ebenso wie diese Opfergabe, die von den Erstlingen gegeben worden ist. Das ist das Ziel. Du hast erst die halbe Strecke erreicht oder die Viertel oder Zehntel oder was weiß ich, wenn du an die Errettung denkst. Das soll viel weitergehen und das heißt, in Anfechtung beständig zu sein und dabei zu bleiben. Amen.